Ich erspare euch die Erklärung. Ja, es ist witzig, weil mein Einstieg in diese Predigt ist die Frage, was bedeutet es, Mensch zu sein? Und naja, wenn eins davon Pünktlichkeit ist, dann naja, okay, habe ich ein bisschen daneben geschritten heute. Aber ja, was bedeutet es eigentlich, Mensch zu sein? Schon häufig in der Menschheitsgeschichte ist es vorgekommen, dass eine Gruppe einer anderen Gruppe das Menschsein abgesprochen hat. Im 18. und 19. Jahrhundert, also gerade in Nordamerika, wurden Menschen mit schwarzer Hautfarbe versklavt, wie Tiere gehalten, manchmal schlechter, als was die Tiere gehalten wurden und behandelt. Das kam daher, dass auch Leute die Möglichkeit für Profit gesehen haben, indem sie nach Afrika gegangen sind und Menschen da gejagt, eingefangen und dann unter übelsten Bedingungen in Schiffe gesteckt haben und woanders hingebracht haben. Und natürlich hat es nicht im 19. Jahrhundert aufgehört. In Nordamerika hat die Sklaverei offiziell im 19. Jahrhundert aufgehört, aber die Rassentrennung und der Hass zwischen den Rassen hält leider Gottes an vielen Stellen bis zu dem heutigen Tag an. Juden, vor allem in Europa, wurden über Jahrhunderte hinweg immer wieder als Geringere gesehen, nicht wirklich als Menschen geachtet. Hat natürlich den traurigen Höhepunkt in dem Shoah, also im Holocaust im vorigen Jahrhundert gefunden, wo Juden regelrecht gejagt wurden, zusammengepfercht und industriell vernichtet wurden. Und bis in unsere heutige Zeit ist es so, dass es immer wieder kommt, dass eine Gruppe, eine andere Gruppe das Menschsein absprechen will oder zumindest herabsetzen will. Die Ausländer, die Linken, die Rechten, die Populisten, die Schwulen und Lesben, die Fundamentalisten. In Pauschalisierung ist es besonders einfach, einer Gruppe das Menschsein abzusprechen. Ja, also die Leute, die sind anders als wir. Was die machen, ist nicht in Ordnung. Und man merkt, es wird selten gesagt, das sind keine Menschen mehr, gelegentlich schon. Wird das Menschsein wortwörtlich abgesprochen, aber man merkt es manchmal in einem Unterton, in einer gewissen Verachtung, die durchklingt. Naja, so richtige Menschen sind das dann auch nicht mehr. Was bedeutet es, Mensch zu sein? Das biblische Menschenbild wird uns gleich im ersten Kapitel gezeigt. Im 1. Mose Kapitel 1, in den Versen 26 und 27 heißt es: Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn, männlich und weiblich erschuf er sie. Das, was uns zum Menschen macht, ist die Tatsache, dass unser Schöpfer uns in seinem Abbild erschaffen hat. Er hat seine Herrlichkeit in uns hineingelegt und die Ewigkeit in unsere Herzen. Das volle Mensch ist erkennbar, wenn wir in ungestörter Gemeinschaft mit unserem Schöpfer, aber auch miteinander leben. Wenn wir in ungetrübter Gemeinschaft mit ihm leben, dann werden wir mit Dankbarkeit erfüllt. Und ja, wir können ihn dann wirklich nur loben, wenn wir in ungestörter Gemeinschaft mit ihm leben. Und wenn wir in ungestörter Gemeinschaft miteinander leben, werden wir das Menschsein des anderen bestätigen und auch verteidigen. Aber man merkt es, irgendetwas ist schiefgegangen. Ich meine, das, was ich gerade beschrieben habe als das biblische Menschenbild und wie wir in ungestörte Gemeinschaft mit unserem Schöpfer und miteinander leben sollten, ja, dann braucht man nicht so weit zu gucken, um festzustellen, irgendetwas haut da nicht mehr so ganz hin. In Römerbrief Kapitel 3, in dem Vers 23, beschreibt Paulus es so: Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Wenn er sagt, dass wir die Herrlichkeit Gottes verloren haben, heißt das, dass wir etwas von unserem Menschsein verloren haben. Nicht, dass wir weniger Menschen sind, sondern wir verhalten uns nicht, wie Menschen sich verhalten sollen. Wir machen unmenschliche Dinge manchmal und haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Nun, das ist auch nicht damit zu verwechseln, dass wir unsere Menschenwürde verloren hätten. Wir sind unermesslich wertvoll. Und jeden Menschen, auf wen du triffst, egal welches Geschlecht, egal welcher ethnische Hintergrund, egal welche Hautfarbe, ist von unermesslichem Wert. Einfach weil Gott sie erschaffen hat, weil Gott diesen Menschen, weil Gott auch dich liebt. Also die Menschenwürde ist damit nicht in Frage gestellt. Was in Frage gestellt ist, ist, ob wir wirklich als Menschen nach dem Wunsch, nach dem Willen des Schöpfers handeln und agieren. Ja, ob wir wirklich das ganze Potenzial leben und erleben, das Gott in uns hineingelegt hat, indem er uns in seinem Abbild erschaffen hat. Im christlichen Glauben reden wir von dem Evangelium, die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass dieser Zustand der verlorenen Herrlichkeit Gottes, also diese Trennung von unserem Schöpfer und von unseren Mitmenschen, nicht das Ende vom Lied ist, sondern dass Gott einen Rettungsplan in Bewegung gesetzt hat, um uns neues Leben einzuhauchen. Nun, über einigen Wochen habe ich aus dem Kolosserbrief gepredigt. Und Paulus entfaltet da für die Gemeinde in Kolosse, wie Jesus alles ist, was wir brauchen. Und vor 14 Tagen haben wir einen Text angeschaut im Kapitel 2, wo er direkt darauf eingeht, dass manche kommen und sagen: Nein, Jesus ist alles schön gut, aber du brauchst noch dieses Wissen oder du musst noch dies oder das tun, um wirklich gut genug zu sein. Und Paulus ist da ganz konsequent und sagt: Jesus ist alles, was du brauchst. Und in diesem nächsten Kapitel, also in Kapitel 3, wo wir unseren heutigen Text finden, da geht er darauf ein, also wie Jesus genug ist. Und er sagt, es ist nicht ein gewisses, also das darfst du nicht essen oder da darfst du nicht hingehen, sondern dass er sagt, wenn Jesus wirklich in unserem Herzen ist, wenn wir ihn wirklich zum Herrn über unser Leben machen, dann wird er uns verändern und erneuern. Und Paulus geht in diesem Text durch und beschreibt, wie diese Erneuerung aussieht, was wir ablegen, was wir werden. Nun, der Text für heute ist etwas länger, als was ich normalerweise für eine Predigt nehmen würde. Und ich verstehe, dass es nicht immer so einfach ist, zuzuhören, wenn ein Text, auch ein längerer Text, vorgelesen wird. Daher möchte ich euch einfach einladen, das zu tun, was es dir am besten ermöglicht, diesen Text zu nehmen, wahrzunehmen. Der Text wird hier an den Monitoren angezeigt, aber wenn es für dich besser ist, einfach die Augen zuzumachen und zuzuhören, hab bitte die Freiheit, das zu tun. Wenn du anfängst zu schnarchen, wird dein Nachbar schon ein bisschen da Signal geben. Aus Kolosser 3, die Verse 1 bis 17. Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so strebt nach dem, was oben ist, wo Christus Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das, was oben ist, nicht auf das Irdische. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus, unser Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Darum tötet, was irdisch an euch ist, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. All das zieht den Zorn Gottes nach sich. Einst war auch euer Lebenswandel von solchen Dingen bestimmt. Ihr habt darin gelebt. Jetzt aber sollt ihr das alles ablegen. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung und schmutzige Rede, die aus eurem Mund kommt. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und habt den neuen Menschen angezogen, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Da gibt es dann nicht mehr Griechen und Juden, Beschnittene und Unbeschnittene, Barbaren, Skythen, Sklaven, Freie, sondern Christus ist alles und in allen. Bekleidet euch also als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Verkommenheit ist. Und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und ermahnt einander. Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen. Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu, des Herrn. Dankt Gott dem Vater durch ihn. Im ersten Teil von diesem Text benennt Paulus die Aspekte des alten Lebens, die das Leben in Christus nicht entsprechen. Zum Beispiel in Vers 5 heißt es: Darum tötet, was irdisch an euch ist: Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Diese Begriffe beziehen sich faktisch alles auf unser Sexualverhalten. Wir würden diese Liste anschauen und denken: Okay, Unzucht, klar, das ist etwas Sexuelles bei den anderen Dingen. Also, ich werde jetzt keinen stundenlangen Vortrag darüber halten, aber von den Worten, die im Urtext stehen und von diesem Zusammenhang, wird es eigentlich sehr deutlich gemacht, dass diese Begriffe sich im Wesentlichen auf unser Sexualverhalten beziehen. Unzucht, das ist ein Begriff für alles Geschlechtliche, was außerehelich geschieht. Man fragt sich vielleicht, was an Leidenschaft grundsätzlich so schlimm sein sollte. Und es ist tatsächlich so, dass Leidenschaft nicht grundsätzlich so schlimm ist. Es ist nur, dass in unserer Übersetzung das schwer ist, das mit einem Wort zusammenzufassen. Sagen wir es so: Hier wird von einer Leidenschaft gesprochen, die tatsächlich Leiden schafft. Also es ist nicht dagegen, dass man eine Leidenschaft für etwas haben kann. Wir haben sogar im Mai im kommenden Jahr eine Gemeindefreizeit, wo unser Thema heißt: leidenschaftlich leben. Es geht nicht darum, dass wir das hier machen wollen, wo Paulus sagt, macht das nicht, sondern dass wir wirklich eine Leidenschaft für unseren Herrn haben wollen. Genug zu dem Wort. Also diese Begriffe reden eben von unserem sexuellen Verhalten, was sehr viel mit unserem Menschsein zu tun hat. Das dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren. Und dann im Vers 8 geht es weiter, dass er eine Warnung bringt. Jetzt aber sollt ihr das alles ablegen: Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung und schmutzige Rede, die aus eurem Mund kommt. Belügt einander nicht. Also die erste Liste hat mit unserem sexuellen Verhalten zu tun. Die zweite Liste hat mit unserem Reden zu tun. Nun, wir dürfen nicht leugnen oder unterschlagen. Historisch gesehen in Kirchen ist es häufig so gewesen, dass diese erste Liste sehr betont wurde, dass es sehr auf sexuelle Verhalten geachtet wurde. Und bei der zweiten Liste haben wir das noch also sehr viel lockerer gesehen. Ah ja, macht doch jeder und ach, ist nicht so schlimm, hat schon so manche Gemeinde förmlich zerrissen. Wir müssen verstehen, wir müssen es zu Herzen nehmen, dass all diese Aspekte von überaus großer Bedeutung sind dafür, wie wir leben. Und es ist nicht, wieder, es ist nicht, dass wir bei diesen Dingen aufpassen müssen, auf dass wir eine Chance haben, in den Himmel zu kommen. Es hat damit zu tun, dass Jesus uns komplett erneuern will, dass wir wirklich auch in dieser Welt das Bild Gottes leben und reflektieren, wofür wir erschaffen sind. In Vers 5 hat er auch die Habsucht als Götzendienst bezeichnet. In diesem Zusammenhang meint er wahrscheinlich besonders die Gelüste der sexuellen Eroberung. Aber wir brauchen es auch nicht darauf zu beschränken, um zu verstehen, was Paulus hier sagt. Gelüste oder Besitz nehmen unsere Gedanken immer wieder fest und wir dienen diesen Trieben. Wenn wir etwas anderes dienen als unseren Schöpfer, Götzendienst. Und wir haben ein bisschen aus dem Blick verloren, was Götzendienst wirklich bedeutet für die Leute in Kolosse. Das wird etwas gewesen sein, was ihr Alltag geprägt hat. Alle Leute um sie herum haben verschiedenste Götzen angebetet. In unserer Zeit ist es auch so, die haben nur ganz andere Namen und werden nicht als Götzen bezeichnet. Aber Paulus weist darauf hin, unsere Treue, unsere Zugehörigkeit ist bei Jesus. Wir dürfen uns nicht ablenken lassen durch andere Dinge, die unsere Treue von ihm wegzehren wollen. Aber dann kommen wir zu dem Zentrum seines Arguments. Ich lese die Verse 9 bis 11 nochmal. Denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und habt den neuen Menschen angezogen, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Da gibt es dann nicht mehr Griechen und Juden, Beschnittene und Unbeschnittene, Barbaren, Skythen, Sklaven, Freie, sondern Christus ist alles und in allem. Christus ist es, der uns erneuert. Wenn wir uns zu ihm bekennen, dann haben wir das Alte ausgezogen und Christus angezogen. Wir wissen es nicht so ganz genau, aber eigentlich von der Urgemeinde wissen wir, dass wenn jemand getauft wurde, dass sie nach der Taufe ein neues Kleid bekommen haben. Es wird vermutet, dass sie sich tatsächlich ausgezogen haben, ins Taufbecken gegangen sind, sich regelrecht gebadet haben und dann auf der anderen Seite haben sie ein weißes Kleid übergezogen bekommen, als Zeichen der Erneuerung. Es ist für mich faszinierend, wir behandeln zurzeit die Offenbarung in den Bibelstunden. Und wir sind gerade erst bis Kapitel 7 gekommen. Schon so häufig haben wir davon gelesen, dass die Christus gehören, in weißen Gewändern unterwegs sind. Nicht, weil sie selber die Reine waren, sondern durch Christus. Durch Christus haben sie die Vergebung empfangen. Durch Christus wurden sie erneuert und haben dieses Zeichen der Reinheit bekommen. Und ja, ganz besonders da in Vers 10, und habt den neuen Menschen angezogen, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Es ist genau das, was wir in 1. Mose 1 gesehen haben, dass wir im Bild Gottes erschaffen sind. Wir haben seine Herrlichkeit verloren durch die Sünde, aber Christus erneuert uns, erneuert diese Herrlichkeit Gottes in uns, wenn wir hören. Und dann sagt er, wenn dem so ist, da wirst du keiner Gruppe sein Menschsein in Abrede stellen. Denn es macht überhaupt keinen Unterschied mehr, wo du herkommst, welche Sprache du sprichst. gibt nicht mehr Griechen und Juden, Beschnittene und Unbeschnittene, Barbaren, Skythen, Sklaven, Freie, in unserer Zeit vielleicht übertragen, Rasse, Herkunft, Sprache, Geschlecht, das ist egal. Das ist nicht das Entscheidende, sondern Christus im Zentrum ist alles in allem. Und Christus wird das Bild des Schöpfers in uns erneuert. Und es passt nicht zu uns, das Menschsein anderer abzusprechen und schon gar nicht es zu vermindern. Weder durch unseren Umgang mit unserem Körper noch mit unserem Mund. Die Verse 12 und 13 nochmal. Bekleidet euch also als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte, mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Nun, viele hier wissen, ich kann lange über Vergebung sprechen. Also das ist ein ganz, ganz großes und sehr wichtiges Thema. Ich habe schon Predigtreihen darüber gehalten. Hier kommt es wieder. Paulus betont es. Oh, die Vergebung. Was für eine gigantische Rolle das in unserem Leben zu spielen hat. Und wie viel Leid wird angerichtet, wenn wir der Vergebung verweigern? Wie viel neues Leben entsteht, wenn wir vergeben? Diese Eigenschaften, die Paulus hier auflistet, ich gehe erstmal zurück. Innigen Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld. Manche Leute in unserer Zeit wollen sagen, das ist was für die Schwächlinge, die sich selber nicht behaupten können. Die wollen, dass alle anderen auch so weich werden. Aber gehen wir jetzt zu der nächsten Folie. Überlegst dir, wenn du die Eigenschaften von den Versen 5 und 8, die du hier auf der linken Seite findest, stellst dir vor, es gibt einen Ort, wo diese Eigenschaften, Unzucht, Unreinheit, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung und so weiter, wo die vorherrschend sind. Alle praktizieren das, das ist normal, das ist völlig akzeptabel. So wollen die Menschen da leben. Und ein paar Kilometer weiter gibt es einen anderen Ort, wo diese anderen Eigenschaften, Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld, vorherrschend sind. Wo das ist, was gelebt wird. In welchem Ort möchtest du leben? Nun, es gibt Leute, die sagen, naja, gut, okay, in dem Ort, wo Erbarmen und sowas vorherrschend ist, aber ich würde gerne ein paar Eigenschaften von anderen Listen noch mitnehmen. Ein bisschen Würze muss man im Leben schon haben, ne? Ja, wie denken wir so häufig? Wie handeln wir so häufig? Und Paulus sagt, nein, weil diese Dinge den Ort verderben werden. Das haben wir schon erlebt. Das nennen wir die Erde. Es ist schon passiert. Und wir merken, dass wir Freiheit brauchen. Und Paulus sagt, das, was du tust, es hat einen Einfluss auf das, was mit dir passiert, aber es reflektiert auch, was in dir drin ist. Christus bietet uns eine Erneuerung. Nun, ich bin wirklich nicht so blauäugig zu denken, dass wenn man Christ wird, dass da plötzlich kleine Engelchen rumlaufen, weil ich selber kein Engelchen bin. Aber ich erlebe und habe so oft erleben dürfen, Menschen verändert und erneuert hat. Und du brauchst überhaupt keinen Zweifel daran zu haben, dass der Heilige Geist auch dich erneuern kann, auch dein Denken erneuern kann, dir Freiheit geben kann, dass du leben kannst. Das ist sein Angebot für dich. Und Paulus fordert die Gemeinde in Kolosse dazu auf, darüber nachzudenken, geh nicht zu dem alten Leben zurück. Ihr seid erneuert worden, lebt als neue Schöpfung. Eingangs habe ich die Frage gestellt, was bedeutet es, Mensch zu sein? Heute haben wir den ersten Advent. Übrigens, vom Kirchenkalender kann ich sagen, an dieser Stelle sagen, alles Gute zum neuen Jahr. Heute ist der erste Tag vom neuen Jahr vom Kirchenkalender. Advent ist eine Zeit der Vorbereitung. Nein, nicht nur, dass man sich einen Schmuck aus dem Keller holt und das Haus adventlich oder weihnachtlich schmückt. Und es ist nicht nur die Vorbereitungszeit, wo man rausgeht und die ganzen Geschenke holt und einpackt. Viel, viel mehr ist Advent eine Zeit der Vorbereitung auf das Kommen des Königs. Wir bedenken, dass er schon gekommen ist, aber wir führen es uns wieder vor Augen, dass er auch versprochen hat, dass er wiederkommt. Dass wir diese Tatsache auf uns einwirken lassen, dass unsere Herzen vorbereitet werden auf das Kommen des Königs. Ja, was bedeutet es, Mensch zu sein? Was bedeutet es, dass Gott selber Mensch geworden ist? Dass er selber zu uns gekommen ist. Es bedeutet, dass er uns so sehr liebt, dass er scheinbar nicht ertragen konnte, diese Trennung zwischen uns und ihm einfach so weiterstehen zu lassen. Es bedeutet, dass er dich und mich so sehr liebt, dass er uns entgegengekommen ist, dass er auf uns zugekommen ist und hat gesagt, es geht auch anders. Und er ist der einzige Mensch, der wirklich in ungeteilter Gemeinschaft mit dem Vater gelebt hat und auch seinen Mitmenschen, auch uns, gesagt hat, es geht auch anders. Wir sollen das Menschsein, ja, wir dürfen das Menschsein feiern. Das heißt nicht, dass wir die Herabwürdigung des Menschseins feiern, sondern ganz im Gegenteil. Wir feiern, dass Gott uns in seinem Abbild erschaffen hat und dass Gott selber Mensch geworden ist, zu uns gekommen ist, um uns Leben zu geben. Er hat so eine Sehnsucht, uns wieder mit in seine Herrlichkeit aufzunehmen, dass er seinen Sohn gesandt hat, der unter uns gelebt hat, aber auch gestorben ist. Das ist mein Wunsch für dich, für diese Adventszeit, dass du wirklich erlebst, wie es ist, Mensch zu sein. Zu feiern, dass wir in Gottes Abbild gemacht sind und ihm zu loben und zu danken dafür, dass er uns immer weiter erneuert, immer weiter in sein Abbild neu erschafft, dass wir die in der neuen Schöpfung in ungeteilter Gemeinschaft mit ihm leben dürfen. Amen.